Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Humanistischen Magazins. Heute haben wir als Schwerpunktthema für Sie die Präimplantationsdiagnostik, kurz PID. Dieses medizinische Diagnoseverfahren steht in Zusammenhang mit der künstlichen Befruchtung. Es sorgte in den letzten Wochen für viele Diskussionen. Am 14. April befasste sich der Bundestag mit der ethischen und rechtlichen Zulässigkeit. Diese Debatte diente aber nur zu einer ersten Verständigung der Parlamentarier. Im Juni müssen sie dann über ein totales Verbot oder die beschränkte Zulassung entscheiden. Eine Gewissensentscheidung für alle Beteiligten. Hören Sie dazu einen Beitrag von Thomas Humitsch.
Ohne Fraktionszwang, aber mit starken Worten, so debattierte der Bundestag die PID. Es war die Rede vom Aussortieren menschlichen Lebens und moralischen Dammbrüchen, von Würde und Selbstbestimmung. Worum geht es überhaupt? Die PID ist ein Diagnoseverfahren bei künstlich herbeigeführten Schwangerschaften. Es ist besonders für Eltern gedacht, für deren Kind ein hohes Risiko einer schweren erblichen Krankheit besteht. Durch die PID kann das genetische Material von Zellen auf Erbkrankheiten oder Chromosomenschäden untersucht werden. Und das, bevor sie in den Körper der Frau übertragen werden. Werden Erbkrankheiten oder Chromosomenschäden festgestellt, können diese Zellen verworfen werden und andere, alternative Zellen kommen zum Zuge. Ist das ethisch vertretbar? Darum ist in den vergangenen Monaten eine intensive Diskussion entstanden, an deren Ende nun drei parteiübergreifende Gesetzentwürfe stehen. Da ist zunächst der sogenannte Verbotsantrag. In ihm soll ein absolutes PID-Verbot gesetzlich verankert werden. Er geht am weitesten. Die beiden anderen Anträge unterscheiden sich im Grad der Einschränkung der PID. Der sogenannte Vermittlungsantrag will die PID nur im Falle einer nachgewiesenen Veranlagung für Tod und Fehlgeburten zulassen. Im Zentrum steht dabei die Prüfung der Lebensfähigkeit des Embryos. Der Humanistische Verband favorisiert den dritten Antrag, den sogenannten Öffnungsantrag. Er will die PID schon bei einer genetischen Disposition mindestens eines Elternteils zulassen, wenn für deren Nachkommen eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine schwerwiegende Erbkrankheit besteht. Bei der Gewissensabstimmung im Juni muss eine der drei parteiübergreifenden Initiativen eine Mehrheit erlangen. Für mehr als zwei Drittel der Abgeordneten war die Sache bereits vor der Aussprache klar. So zählten die erklärten PID-Gegner im April bereits 192 Anhänger, die Befürworter des vermittelnden Antrags 36 Parlamentarier und die Unterstützer des Öffnungsantrags bereits 215 Abgeordnete. Doch 179 Bundestagsmitglieder haben sich noch keiner der drei Initiativen angeschlossen. Noch ist der Ausgang der Abstimmung also unklar. Sollte die PID tatsächlich ohne Ausnahme verboten werden, entsteht ein gesetzlich verankerter Wertungswiderspruch. In dem Fall wären Embryonen im Reagenzglas stärker geschützt als Embryonen in der Gebärmutter. Denn medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche mit der Pille danach oder der Spirale sind toleriert, ebenso wie ein Schwangerschaftsabbruch innerhalb der ersten 12 Wochen. Dieser Widerspruch besteht auch bei Untersuchungen, die bei einem grundsätzlichen PID-Verbot am Embryo außerhalb des Mutterleibs nicht erfolgen dürften, am Embryo im Mutterleib hingegen erlaubt sind. Und dies trotz der möglichen lebensbedrohlichen Folgen für das Kind und der Belastungen für die Mutter. Die PID-Gegner bauen seit Monaten eine Argumentationslinie auf, deren Fundament der radikale Lebensschutz ist. Dabei vertrauen diese selbsternannten Lebensschützer am Lebensanfang in die schicksalhafte und angeblich gottgewollte Erschaffung des Lebens. Am Lebensende setzen sie dann alles auf die Erhaltung dieses Gotteshandwerks. Was sind die Elemente dieser Argumentation?
Die Diskriminierung von Behinderten.
In der beschränkten Zulassung des Verfahrens sehen PID-Gegner den Beginn eines gesellschaftlichen Werteverfalls, der zu Diskriminierungen von Behinderten führen würde. Auch die Verbände im Deutschen Behindertenrat finden die PID bedenklich. Nicht alles, was medizinisch-technisch möglich sei, halte ethischen Kriterien stand, heißt es dort. Doch für Befürchtungen einer gesellschaftlichen Entwicklung hin zur Behindertenfeindlichkeit gibt es keinen Beleg. Im internationalen Kontext ist eine solche Entwicklung nicht erkennbar und auch in Deutschland hat die Inanspruchnahme der Pränataldiagnostik keine solchen Wirkungen gezeigt.
Das Dammbruch-Argument.
Die PED-Gegner fürchten, dass eine Zulassung der PED bei einer Disposition für schwerwiegende Krankheiten zu einem Dammbruch führen würde. Demnach würde die PED später auch bei weniger gravierenden Krankheiten oder Merkmalen angewendet werden. Gegen die Befürchtung eines Dammbruchs spricht schon allein die internationale Erfahrung, schreibt allerdings die Bundesärztekammer in ihrem befürwortenden PED-Memorandum. In Deutschland rechnet sie maximal mit etwa 200 PED-interessierten Paaren pro Jahr. Der Öffnungsantrag sieht eine Liste möglicher Krankheiten nicht vor und folgt so den Empfehlungen verschiedener Expertengremien. Denn medizinische Tests für einzelne Gene oder Erbkrankheiten gehören ohnehin der Vergangenheit an. Im Januar wurde in den USA ein universeller Test vorgestellt, der 448 Erbschäden erfasst. Weder ein totales PID-Verbot noch eine fixierte Grenze wird dieses Wissen um genetische Krankheiten zurückhalten können. Vielmehr sind gesellschaftliche Debatten um den Umgang mit solchen Universaltests notwendig.
Die Designerkinder.
Die Befürchtung, die PID aus Perfektionswünschen anzuwenden, um Designerkinder zu schaffen, ist aus der Luft gegriffen. Denn zum einen können die Mediziner diese Designerbabys überhaupt nicht herstellen. Und zum anderen sprechen die Belastung der notwendigen hormonellen Stimulationsbehandlung, das anschließende Absaugen der Eizellen unter Narkose sowie das Einsetzen der Eizellen bei erfolgreicher In-vitro-Befruchtung wahrlich nicht für eine zu erwartende Zunahme an PID-Behandlungen. Dies meint auch die Nationale Akademie der Wissenschaften und erklärt, gegen die Befürchtung, dass fortpflanzungsfähige Paare ohne ein erhöhtes genetisches Risiko eine In-vitro-Fertilisation nur deshalb durchführen lassen, um eine PID zu ermöglichen, sprechen auch die erheblichen Belastungen einer extrakorporalen Befruchtung. Dass dennoch die PID-Debatte mit den Argumenten des Dammbruchs und Werteverfalls geführt wird, ist auch auf die unzureichende Beratung durch den Deutschen Ethikrat zurückzuführen. Dieser hatte Anfang März nach mehrmonatiger Faktensammlung und Diskussion seine Stellungnahme zur PED abgegeben. Doch statt den Bundestagsabgeordneten eine einheitliche Empfehlung zur Zulassung oder zum Verbot der PED zu geben, gab das Gremium eine Stellungnahme mit unterschiedlichen Empfehlungen ab. Die Giordano-Bruno-Stiftung, GBS, kritisierte das Verhalten des Deutschen Ethikrates deutlich. Er habe in Sachen PED versagt, erklärte Stiftungssprecher Michael Schmidt-Salomon und forderte eine Neubesetzung des Gremiums. Philosophen, die sich mit Fragen der Ethik im säkularen Staat beschäftigen, sollten dabei Vorrang vor Theologen haben. Zahlenmäßig wird die PED eine Randerscheinung bleiben, denn das Diagnoseverfahren kommt nur bei einer künstlichen Befruchtung in Frage. Im Jahr 2009 haben sich gut 46.000 Frauen einer In-vitro-Fertilisation unterzogen. Ungefähr bei jeder vierten Behandlung kam es zu einer klinischen Schwangerschaft, doch es wurden nur 195 Abtreibungen dokumentiert. Diese Zahl entspricht auch den Angaben aus den Staaten, in denen PID bereits zugelassen ist. Das heißt, bei nur 1% aller durch künstliche Befruchtung entstandenen Schwangerschaften beziehungsweise bei 0,03% aller Schwangerschaften entschied sich das Paar für eine Abtreibung. Im Wesentlichen geht es in der aktuellen Debatte um diese wenigen Menschen. Doch ihnen hätte möglicherweise eine PID die seelischen und körperlichen Folgen dieser schmerzhaften Entschlusses erspart.
Soweit der Beitrag von Thomas Humitsch. Diesen Beitrag und mehr Informationen zum Thema finden Sie in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Diesseits, die am 1. Juni erscheint, und auch im Internet unter www.diesseits.de. Was ist die Sicht des HVD zur PID? Hören Sie dazu einen Kommentar des Vizepräsidenten des HVD, Helmut Fink.
Als Humanisten stellen wir die Interessen der betroffenen Menschen in den Mittelpunkt. Wenn ein Paar ein gesundes Kind aufziehen will und es eine Technik gibt, die das auch in Risikofällen ermöglicht, dann ist das nicht verwerflich, sondern erfreulich. Es ist legitimer Teil der Selbstbestimmung des Menschen, technische Mittel zu nutzen, solange die Interessen anderer nicht missachtet werden. Das gilt auch im Bereich der Reproduktionsmedizin. Statt sich für mühsam erworbene menschliche Handlungsmöglichkeiten rechtfertigen zu müssen, wäre eher zu fragen, mit welchem Recht der Staat seinen Bürgern vorhandene Optionen vorenthalten und medizinische Wege verbieten will. Im Fall der PID wäre das auch noch inkonsequent. Denn die Untersuchung von Föten im Mutterleib, die Pränataldiagnostik, PND, ist erlaubt. Wird dabei eine Behinderung gefunden, bleibt die Abtreibung straffrei. Ist es nicht die weitaus elegantere und leidvermeidendere Lösung, einen genetisch geschädigten Embryo gar nicht erst einzupflanzen, als ihn später wieder abzutreiben? Und ist es nicht zynisch und inhuman, die PID zu verbieten, die Spätabtreibung aber hinzunehmen? Die Interessen der Betroffenen sind ein tragfähiger Ausgangspunkt einer rationalen Ethik. Der Embryo selbst ist dabei allerdings noch kein Subjekt. Im frühen Stadium hat er noch kein ausgebildetes Nervensystem, kein ausdifferenziertes Gehirn, keine geistigen Fähigkeiten und folglich auch kein eigenes Überlebensinteresse. Embryonenvernichtung ist keine Kindstötung. Gerne wird auch behauptet, die gezielte Vermeidung von Behinderungen führe zu einer gesellschaftlichen Abwertung und Verachtung der unter uns lebenden Behinderten. Darauf sei die Antwort aus einer Stellungnahme der Ethikkommission der Giordano-Bruno-Stiftung zitiert. Wer eine rationale, humanistische Sichtweise vertritt, dem sollte klar sein, dass Behinderte und Kranke unsere volle Unterstützung verdienen. Behinderung und Krankheit jedoch nicht. Zitat Ende. Menschliches Tun hat Grenzen. Auch säkulare Humanisten wissen das. Sie lassen sich diese Grenzen allerdings nicht durch metaphysische Wunschvorstellungen oder transzendente Glaubenssätze vorschreiben. Hier wird der Humanismus weltanschaulich trennscharf. Religiös überhöhte Leitfixierung und Schicksalsergebenheit lehnen wir ab. Und wenn ranghohe Vertreter der christlichen Kirchen darauf hinweisen, dass kein leidfreies Leben möglich sei, so lautet unser Appell: Lasst uns doch wenigstens das Leid vermeiden, das wir vermeiden können. Dass dann alsbald kein Leid mehr übrig bleibt, an dem der Mensch wachsen kann, ist wohl kaum zu befürchten. Der Mensch darf jedenfalls die Früchte der Aufklärung und des Fortschritts genießen, ohne sich dabei ein schlechtes Gewissen einreden zu lassen.
Es kommentierte Helmut Fink. Damit nun zu den Neuigkeiten rund um den HVD. Die Kurzmeldungen.
Nürnberg, Belegschaft nun dreistellig. Die 50-jährige Ursula Schäfts ist die 100. Mitarbeiterin des HVD Nürnberg. Seit dem 15. März 2011 verstärkt sie den Nürnberger Landesverband. Sie ersetzt Petra Neueder, die jetzt als Schulsekretärin in der humanistischen Grundschule in Fürth tätig ist. Berlin. Humanistische Spenden für Japan. Bei all den Horrormeldungen aus den Reaktoren von Fukushima geraten die verheerenden Zerstörungen, die das Erdbeben und der anschließende Tsunami in Japan angerichtet haben, fast schon in den Hintergrund. Ganze Ortschaften sind von den Fluten weggespült worden. Die Welle hat ein Trümmerfeld hinterlassen. Es gibt tausende Tote, hunderttausende wurden obdachlos. Angesichts dieser humanitären Katastrophe sammelt das Humanistische Hilfswerk Deutschland Spenden, um die Nothilfe für die Menschen und den langfristigen Wiederaufbau zu unterstützen. Spendenkonto 88 48 900 bei der Bank für Sozialwirtschaft. Bankleitzahl 720 500. Stichwort Japan. Oder im Internet www.humanistisches-hilfswerk.de. Fürth. Humanistische Grundschule verdoppelt sich. Zum September nimmt die Humanistische Grundschule ein zweites Übergangsgebäude in Beschlag. Am Fürther Kapellenweg nutzt sie für ein Jahr Räumlichkeiten der Stadt. Durch diese Anmietung kann der geplante Vollausbau auf 100 Schüler bereits dieses Jahr erreicht werden. Ein Jahr früher als erwartet. Zum Schuljahr 2012/13 soll dann der Neubau des endgültigen Schulgebäudes in der Fürther Südstadt fertiggestellt sein und wieder alle Schüler an einem Ort versammeln.
Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Alle Beiträge stehen wie immer auf der Internetseite www.hvd-nürnberg.de als Podcast zum Download und Nachhören bereit. Dort finden Sie auch unsere aktuellen Veranstaltungshinweise. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal am 21. August um 6:45 Uhr auf Bayern 2.